Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie an diesem Morgen. Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zur Naturheilpraxis. Heute geht es um das Immunsystem, von Infektanfälligkeit bis Allergien. So haben wir die Sendung überschrieben. Ja, sie ist wieder da, die Erkältungszeit, Husten, Schnupfen, Heiterkeit. Es springt ein regelrecht an in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Arztpraxen, in Kirchen, wo immer man sich aufhält. Oder es ist auch so, liebe Hörerinnen und Hörer, dass, wie wir gerade, in welcher Verfassung wir sind, auf einmal ist sie da, die Erkältung, man fröstelt, man denkt sich, wieso, die Temperaturen draußen sind doch mild. Auch die Räume, die Temperierung ist nicht immer so ganz leicht. Auf einmal ist es zu warm, dann dreht man die Heizung ab, dann ist es einem plötzlich zu kalt und schon scheint sie da zu sein, die Erkältung. Und dann gibt es noch etwas Wichtiges, worüber wir heute sprechen möchten, das sind nämlich Allergien, die oftmals durch unsere Nahrungsmittel ausgelöst werden. Und dabei ist die Nahrungsmittelindustrie so industrialisiert wie schon lange nicht mehr und unsere Nahrungsmittel auch so rein. Doch es gibt einen Ausspruch, der da heißt, das Immunsystem, das sitzt auch im Darm. Und auch darum wird es heute gehen. Aber vor allen Dingen bekommen Sie wichtige praktische Tipps, wie Sie bei angehenden Erkältungen sich helfen können. Und auch wir sprechen über das Immunsystem in Bezug auf Allergien mit meinem heutigen Gast, dem Heilpraktiker Andreas Franziskus Groß, der gerade noch seine Blätter gerichtet hat hier für die heutige Sendung. Ja, ich begrüße ihn ganz herzlich. Grüß Gott und guten Morgen, Herr Groß.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Genau. Andreas Franziskus Groß, liebe Hörerinnen und Hörer, er ist Heilpraktiker und er ist Gründer und Leiter der Praxis für traditionelle Naturmedizin und Gesundheitserhaltung in Taufkirchen. Das liegt im Raum München im S-Bahn-Bereich. Und er hat sich spezialisiert auf traditionelle Naturmedizin bzw. die traditionelle europäische Heilkunde, wozu auch die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde gehört. Und er ist Fachdozent und Medizinjournalist und gibt so sein Wissen in Fachkreisen weiter. Herr Groß, der Gang zum Heilpraktiker kostet Überwindung, auch wenn besonders auch für Menschen, die infektanfällig sind. Man denkt immer, ach, Erkältungen, das muss ich doch irgendwie in den Griff bekommen. Ist das Immunsystem angegriffen und es ist eine Allergie, dann sagt man auch, ach, da gehe ich zum Allergologen, weil auch von vielen einfach die Kosten auch gescheut werden, weil sie von der Krankenkasse auch nicht übernommen werden. Und man fragt sich auch, ist der Heilpraktiker auch kompetent und gut genug ausgebildet? Auch an die Redaktion ist diese Frage kürzlich wieder herangetreten worden. Und eine weitere Frage, gerade für uns Christen, die uns sehr beschäftigt, ist die geistliche Beheimatung des Heilpraktikers. Denn nicht selten sind Heilpraktiker von ihren ganzheitlichen Ansätzen her im fernöstlichen Denken beheimatet. Und da geht es ja vielen ja um Selbstheilung und gar Selbsterlösung und einem völlig anderen Gottes- und Menschenbild. Was haben Sie für ein Gottes- und Menschenbild? Was sind Ihre Wurzeln als Heilpraktiker?
Also die Ausbildung und den Weg, den ein Einzelner geht, der dann Heilpraktikerin oder Heilpraktiker ist in einer Ganztages-, in einer Volltime-Praxis, wie man sagt, wie wir sie auch haben, der ist natürlich ganz individuell aufgrund der Erfahrung. Das liegt ja nun schon 20 Jahre zurück, als ich meine Ausbildung damals abgeschlossen hatte. 1992 hatte ich dann meine Zulassungsprüfung bestanden. Das heißt, jeder Heilpraktiker hat einerseits eine medizinische, fachliche Ausbildung, wobei diese einzelnen, ja, wie soll man sagen, Ausbildungsschritte und die einzelnen Studiengänge individuell sehr verschieden sind. Also ich habe damals freiwillig meine Ausbildungszeit von 3 auf 4 Jahre verlängert. Das heißt, ich hatte 4 Jahre Volltime-Ausbildung, war vorher auch im Bereich der Schulmedizin, also in der Notfallmedizin, Katastrophenmedizin. Das heißt, ich bin in meine Praxis schon eingestiegen als medizinisch erfahrener Praktiker in dem Sinn und habe mein naturheilkundliches Wissen auf der Basis der Schulmedizin dann aufbauen können. Und das war ein großer Vorteil, Was alle Heilpraktiker absolvieren müssen, ist die Zulassungsprüfung auf dem Gesundheitsamt. Das heißt, sie erhalten dort die Unbedenklichkeit für die Volksgesundheit. Und diese Prüfung hat ein sehr hohes Niveau. Die Durchfallquote in München, habe ich vor kurzem gehört, liegt bei 70%. Und selbst Schulmediziner sagen, wow, das ist eine harte Prüfung, wirklich sehr spezifische Fragen.
Genau, also ich weiß noch, wir haben damals gelernt aus der schwarzen Reihe, den Lehrbüchern, die eher für Medizinstudenten angedacht war. Genau. Ich habe nämlich auch solch eine Heilpraktiker-Ausbildung und ich kann das nur unterstreichen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber jetzt unser Thema, das ist ja das Immunsystem. Von Infektanfälligkeit bis Allergien. Was haben denn Infekte mit Allergien zu tun?
Also generell muss man sagen, sowohl die Infektanfälligkeit wie auch die Allergien sind zwei Fehlfunktionen im Immunsystem. Und alles hat einfach was mit diesen hochkomplexen Abwehrmechanismen zu tun. Wir werden ja permanent und ständig konfrontiert mit Bakterien, Pilzen, mit Viren, auch Parasiten und nicht nur mit diesen organischen Lebensformen, sondern auch anorganischen, das heißt mit Umweltgiften. Denken wir nur an Glyphosat, diese Diskussionen zwischen den beiden Polen, die einen sagen völlig unbedenklich, die anderen sagen die Krebserkrankung durch Konfrontation mit Glyphosat, also diesem Pflanzenschutzmittel, was da eingesetzt wird, nimmt immer mehr zu. Auch die Medikamentenreststoffe, die durchaus durch ihre hohen biochemischen Wirkungen unseren Organismus über eine lange Zeit belasten können. Und diese immunologischen Störungen führen dann oft in Immunschwächen, wo es zur Infektanfälligkeit kommen kann, aber das Immunsystem kann auch übersteuert sein. Also permanent wird der menschliche Organismus mithilfe des Immunsystems analysiert und er wird auch immer wieder sich entscheiden müssen, welche Substanzen muss ich bekämpfen, also sprich eliminieren, und welche sind zum Beispiel in diese vielen, vielen Milliarden von Darmbakterien, sind für uns unbedenklich und die muss ich in Ruhe lassen. Also alleine auch das Phänomen Magensäure ist ein ganz wichtiger Immunschutz, weil 90% aller Bakterien, die wir aufnehmen, über die Nahrung zum Beispiel, werden durch die Magensäure abgetötet. Es gibt diese, wie Sie am Anfang schon erwähnt hatten, diese zwei Fehlfunktionen, das heißt entweder Infektanfälligkeit, das bedeutet unser Immunsystem arbeitet nicht präzise, arbeitet zu langsam oder ist irritiert, zum Beispiel durch Antibiotika-Gaben, oder es entstehen Allergien, unser Immunsystem ist dann nicht verlangsamt oder insuffizient, wie man sagt, sondern übersteuert. Also man könnte durchaus sagen, es ist eine Art Hysterie des Immunsystems, weil es ja dann auch körpereigene Substanzen angreift. Das sind die Autoimmunerkrankungen. Oder es reagiert zum Beispiel auf Pollen von Pflanzen, Gräsern, Blumen. Es sind völlig unbedenkliche Eiweißstrukturen und trotzdem sagt das Immunsystem, ich gehe lieber auf Nummer sicher und setze Abwehrmechanismen in Gang. Und das ist dann eher dann die Allergie, also die übersteuerte Abwehrreaktion.
Sind wir Menschen sind wir Menschen infektanfälliger geworden? Weil den Eindruck kann man manchmal gewinnen.
Also pauschal könnte man das nicht sagen, aber es gibt natürlich einige Bedingungen, die dazu führen, dass wir von unserem Immunsystem her durchaus nicht mehr diesen Trainingseffekt haben, den wir ursprünglich hatten. Schauen wir nur die Naturvölker an. Die haben etwa 10-mal mehr Bakterien in ihrem gesamten Organismus und haben ein Immunsystem, was mit Krankheitserregern, um die mal banal so zu bezeichnen, konfrontiert wird, die uns sofort krank machen würden. Alleine schon die Art und Weise der Nahrungszufuhr bei den Naturvölkern, das würden wir schlicht und einfach ohne schwere Magen-Darm-Infektion nicht überstehen. Andererseits, wir sitzen in den Räumen, so wie heute, wenn das Klima nicht stimmt, wenn wir zu lange in diesen Räumen sitzen und dann schnell in die frische Luft gehen. Unser Immunsystem, unser Hautreizsystem ist definitiv nicht mehr trainiert. Banal könnte man sagen, wir sind nicht mehr genügend abgehärtet, um auch eine Infektstabilität zu besitzen. Also das sind sicher Faktoren der modernen Welt, die doch dazu führen, dass Menschen auch viel schneller sich erkälten und krank werden.
Was können denn so erste Schritte sein, wenn ich für Infekte anfällig bin, wenn ich merke, da fliegt mich etwas an, Herr Groß?
Also es gibt Maßnahmen, die sind schon sehr effektiv, wenn man die, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, rechtzeitig einsetzt. Es passiert ja so häufig, dass man sagt, ich glaube, mich hat's erwischt, ich friere, genau. Mir läuft die Nase, ich habe so ein Frösteln. Das sind so Symptome, wo ganz individuell die Menschen sagen, nachdem sie dann krank geworden sind, ich habe das schon vor ein oder zwei Tagen gemerkt, dass ich mir irgendetwas eingefangen habe. Und wenn man sich kennt und weiß, mir läuft auf einmal am Abend die Nase klarer, Fließschnupfen, oder ich habe so ein Fröstelgefühl, wo ich gar nicht richtig warm werde, dann ist es wichtig, dass man sagt, jetzt fange ich an, die erste Maßnahme einzuleiten. Und eine der besten Methoden ist das sogenannte ansteigende Fußbad. Das bedeutet, dass man das Blut im Bereich der Füße erwärmt, die Wassertemperatur wird systematisch erhöht. Man kann sich noch eine Decke umwerfen. Das ansteigende Fußbad ist oft effektiver wie ein Vollbad. Und dieses Blut, was in den unteren Extremitäten, also in den Füßen und im Fußbereich halt erwärmt wird, steigt dann nach oben und bildet so eine Art künstliches Fieber. Man macht das 20 Minuten etwa, diese Temperatur. Ansteigenden Bäder unterstützen kann man, indem man zum Beispiel noch schwarze Senfmehl mit eingibt. Es reicht aber auch ein ganz normaler Haushaltssenf einrühren, je nachdem auf einen Liter ein Esslöffel. Und dann im Idealfall, man sollte halt immer auch einen Erkältungstee vorratig haben, Holunder, Lindenblüten, Thymiantee, heiß trinken. Und dann hat man schon drei pflanzliche Wirkstoffe. Man hat diese Art künstliches Fieber. Das heißt, man bringt von unten aus den Extremitäten das warme Blut in den Körper und Socken anziehen, ab ins Bett, zeitig schlafen, vielleicht noch eine Schüssel mit heißem Wasser in den Schlafraum stellen, natürlich dorthin, wo man nachts, wenn man vielleicht auf Toilette muss, nicht reintreten kann, Kochsalz rein, Eukalyptus, Kamille, Lavendel, ätherische Öle, um einfach auch noch über den Atemtrakt ein paar immununterstützende oder antibakterielle Wirkstoffe mit aufzunehmen. Und diese erste Maßnahme kann durchaus dazu führen, dass man in der Früh aufsteht und sagt, ich fühle mich wirklich wieder gut. Umso eher, umso besser, damit die Krankheitserreger sich nicht vermehren können.
Und dann ist ja die Kunst zu sagen, jetzt hat mein Körper heute Nacht einen Infekt abgewehrt und jetzt halte ich still mal an ein, zwei Tage, Ruhe, damit nicht wieder das Immunsystem aufweitet.
Ja, der alte Spruch, der Rückfall ist schlimmer als die primäre Erkrankung, das ist wahr. Wir sind ja schon geschwächt, wir sind ja noch geschädigt. Unser Immunsystem hat präzise arbeiten können. Es wurde unterstützt. Ich persönlich, gerade wenn so Infekte im oberen Nasen-Rachenraum sind, ich habe eine Methode, das ist das sogenannte Naserödern. Man kann das nicht jedem zumuten, aber es ist eine äußerst effektive Behandlung, um einfach die Schleimhäute zu entlasten. Es gibt bestimmte Öle, sogenannte Nasenreflexöle, die werden auf ein Wattestäbchen getropft und dieses Wattestäbchen wird dann in die Nasengänge eingerieben. Und wer das kennt, der weiß, wovon ich rede. Es ist eine äußerst effektive Methode, denn innerhalb der Nasengänge, wir haben ja auf jeder Seite drei Nasengänge, sitzen sehr ansprechbare und sehr effektive Reflexzonen und die Wirkung dieser sogenannten Nasenreflexzonentherapie geht komplett in dem gesamten, wie man sagt, HNO-Bereich über, also Nebenhöhlen werden entlastet, die Schleimhäute schwellen ab. Es kommt zur Ausleitung von Fließschnupfen, von Schleim. Aber man merkt auch diese Wirkung bis hinein in die Lunge. Die Bronchien werden sehr stark aktiviert und diese Wirkung, man setzt sogar das Naserödern ein bei gynäkologischen Erkrankungen. Diese Wirkung geht bis in den Unterleib. Also Naserödern, eine alte Methode, die zum Beispiel, wenn man den Stockschnupfen hat oder wenn man sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich glaube, meine Stirnhöhlen sind mit betroffen, also Naserödern. Genauso gut auch, das darf man nicht vergessen, sind die Kamillenauflagen. Eine ganz einfache Methode, heißen Kamillentee kochen, ein Leinentuch darin tränken, ausringen und dieses heiße Tuch auf das Gesicht legen. Diese Wirkstoffe der Kamille sind ja sehr entzündungshemmend gegen Bakterien, auch gegen Viren. Und wir atmen diese Kamillendämpfe ein. Das bewirkt das Abschwellen der Schleimhäute und gleichzeitig dadurch eine bessere Belüftung des sogenannten Nasenrachenraumes und der Lunge und der Bronchien.
Wir sind immer noch bei den schnellen Maßnahmen, wenn man merkt, dass ein Infekt anfliegt. Wir sind hier in der Naturheilpraxis bei Radio Horeb. Der Heilpraktiker Andreas Franziskus Groß ist unser Gast. Wir sprechen über die Stärkung des Immunsystems. Erste Maßnahmen. das Senf-Fußbad, so nenne ich das jetzt mal, vielleicht besser bekannt als das ansteigende Fußbad. Andreas Groß empfiehlt ein Esslöffel Senf auf einen Liter schwarzes Senfmehl oder, wenn wir zu Hause haben, das den guten Weißwurstsenf oder besser vielleicht den doch scharfen gelben Senf. Naserödern haben Sie uns empfohlen. Das bezieht sich darauf, dass wir mit Wattestäbchen die Reflexzonen in unserer Nase stimulieren. Und Sie haben uns noch warme Auflagen empfohlen. Etwas, was wir auch kurz angesprochen haben, ist, dass wenn wir merken, dass das Immunsystem eine Nacht gekämpft hat mit einem Infekt, dass wir dann wirklich versuchen, die darauffolgenden Tage ruhig zu begehen. Weil etwas, was ja auch zu beachten ist, das ist, dass sich auf einen anfänglich viralen Infekt ja auch dann ein bakterieller Infekt draufsetzen kann. Und jetzt sind wir bei einem Bereich auch noch, das ist als Laie. Wie weit geht die Selbstbehandlung? Und inwieweit brauche ich, einfach muss ich zum Arzt gehen?
Also es gibt ja, das kriege ich auch tagtäglich von meinen Patientinnen und Patienten in der Praxis einfach auch präsentiert. Es gibt einfach Menschen, die im Sinne der Selbstmedikation sehr erfahren sind. Die greifen auf die Erfahrung ihrer Ahnen zurück. Wenn ich jetzt an meinen Großvater denke, der hatte wahrscheinlich immer dann, wenn er krank war, wenn er Husten hatte, einen schwarzen Rettich oben auf den Ofen stehen. Und da kam dann Honig rein oder Kandiszucker. Und dieser Rettich, der wurde halt ausgehöhlt vorher. Und die Rettiche also die es früher gab, das ist noch etwas anderes gewesen. Also der schwarze Rettich, der muss halt richtig scharf sein, weil er enthält auch diese sogenannten Schwefelglykoside und Senfglykoside. Und das sind sehr effektive Wirkstoffe gegen Bakterien, Viren. Und dieser schwarze Rettich war ein altes Volksmittel und ich habe das selber mal probiert, es funktioniert tatsächlich. Und so gibt es Patienten, die mir immer wieder erzählen, was sie bei den ersten Maßnahmen machen. Maßnahmen, wo sie tatsächlich Vertrauen haben und die auch sehr gut funktionieren. Es ist natürlich so, wenn ein hohes Fieber selber ist nicht primär bedrohlich, man kann das auch gut in den Griff kriegen. Aber wenn, vor allen Dingen bei Virusgrippen, also die Influenza-Grippe, die dürfen wir zum Beispiel als Heilpraktiker in unserem Berufsbild nicht behandeln, denn das sind gewisse epidemische Erkrankungen und eine Influenza, eine Virusgrippe gehört einfach in die Hände auch der Schulmedizin. Unterstützende Maßnahmen dürfen wir geben. Wir können normale virale Infektionen, also ja virale Erkältungen behandeln, unterstützend auch im Sinne der immunologischen Stabilisierung. Aber eine schwere Influenza-Grippe, man sagt, 10 Tage braucht diese Grippe, ehe sie durch ist und erst dann geht es wieder nach oben. Sowas sollte man auf jeden Fall immer in Begleitung mit einem Mediziner behandeln. Häufig, und das ist eben dann der große Nachteil, wird oft auch bei viralen Erkrankungen ein Antibiotika verordnet, was dann wiederum aber eher ein Nachteil ist. Also diese akuten Infektionen, da muss man, wie schon am Anfang gesagt, schnell und präzise mit einigen bewährten Maßnahmen reagieren. Und wenn man Glück hat, hat man tatsächlich auch bei einer Grippe am ersten Tag das Immunsystem so mobilisiert, dass der Erreger sich gar nicht so sehr entfalten kann. Und es gibt ja auch diese immunstärkenden Heilpflanzen. Da hat so jeder seine Lieblingspflanzen. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Buch, ein sehr altes Heilpflanzenbuch bekommen. Da waren Pflanzen drin. Also das hat mich sehr beeindruckt, mit was für einer genauen und präzisen Angabe diese Pflanzen eben empfohlen wurden. Die heutigen, die modernen Pflanzen, wir kennen alle Echinacea, wir kennen Acerola. Das sind Pflanzen, die einerseits das Immunsystem stimulieren. Auch der Granatapfel enthält ja viel von diesem.
Acerola hat sehr viel Vitamin C, ne?
Ja, Acerola hat also, man sagt, so etwa 30 Mal mehr wie eine Zitrone. Der Granatapfel Punica granatum enthält eben diese Polyphenole, diese sogenannte Punica-Lagin, und es ist ein starkes Antioxidans, also es schützt uns auch vor aggressiven Substanzen. Ist im Übrigen auch sehr gut bei Prostataerkrankungen. Der Bärlauch, Kräuterpfarrer Künzle hat den Bärlauch ja immer empfohlen als die Universalpflanze, sowohl für den Darm wie auch bei Infektionen, weil er sehr stark antibakteriell ist. Genauso wie schwarzer Rettich, haben wir erwähnt, aber auch der Meerrettich, ja, innerlich, äußerlich anwendbar. Und die Klassiker sind speziell für die Bronchien Spitzwegerich, altes Mittel, nicht nur eine alte Wundpflanze äußerlich hervorragend, ja, sondern auch eine lungenstabilisierende Pflanze, also der Spitzwegerich durch seine Kieselsäureanteile in Verbindung mit Thymian, eines der hervorragenden Bronchialpflanzen.
Die Naturheilpraxis hier bei Radio Horeb. Sabine Böhler ist im Gespräch mit Andreas Groß. Wir sprechen über das Immunsystem. Jetzt sind wir erstmal bei den Infekten stehen geblieben, aber wir wollen ja auch, wir haben die Sendung ja benannt, Infektionsanfälligkeit, von Infektionsanfälligkeit bis Allergien. Es gibt viele, viele Allergiker, viele Menschen, die an Nahrungsmittelintoleranzen leiden. Was muss ein Mensch, der weiß, ich habe vielleicht eine Glukoseunverträglichkeit, Fruchtzuckerunverträglichkeit, was auch immer, was ist da zu beachten, gerade wenn auch sich ein Infekt einstellt?
Also generell muss man sagen, Allergien heißt ja immer überschießende Antwort. Und nun gibt es Menschen, die reagieren allergisch auf Nahrungsmittel. Das hängt dann immer in sehr hohem Maße damit zusammen mit der Funktion der Verdauungsdrüsen, also speziell mit der Galle, mit der Bauchspeicheldrüse, auch den Magen. Und wenn diese Drüsen nicht zur rechten Zeit in der richtigen Zusammensetzung die Verdauungssäfte produzieren, dann werden die Nahrungsmittel schlicht und einfach nicht richtig aufgespalten. Wir können sie A nicht so aufnehmen über den Darm, wie wir das bräuchten. Und B, sie führen dann innerhalb der Darmschleimhaut zu Reizungen, die durchaus dann zu Nahrungsmittelallergien führen können. Das kann die Histaminose sein. Wir kennen diese Laktose- oder Fructoseunverträglichkeit. Da spielt oft die Bauchspeicheldrüse eine Rolle, weil da geht es ja um die Aufspaltung der Zucker, also in dem Fall Milch oder Fruchtzucker. Das sind die Nahrungsmittelallergien. Das ist momentan ein bisschen Mode geworden. Irgendwie hat so jeder jetzt seine Nahrungsmittelallergie. Man muss natürlich schauen, nicht jeder Mensch verträgt auch alles. Und das, was heute als Allergie diagnostiziert wird, ist einfach eine ganz normale genetisch angeborene Unverträglichkeit. Und man sollte dann versuchen, das eine oder andere Nahrungsmittel auch nicht in einer größeren Menge zu sich zu nehmen. Allerdings gibt es tatsächlich schwere Fälle. Es gibt die leichten Allergien, das ist der Schnupfen zum Beispiel. Da kann schon ein Schwarzkümmelöl helfen, wenn man also diesen allergischen Heuschnupfen hat. Juckende, brennende Augen und allergisches Asthma, da wird es dann schon ein wenig schwieriger. Beim allergischen Asthma ist sehr häufig der Darm eben beteiligt, weil wir ja einen großen Teil des Immunsystems im Darm haben. Die extremen allergischen Reaktionen, da muss man sehr genau hinschauen, was die Ursachen sind. Das sind schwere Krankheitsbilder. Es gibt Menschen, die reagieren sogar auf Pollen, Gräserallergien, mit Schüttelfrost, sogar mit Fieber. Sie können Gliederschmerzen bekommen, sogenannte exudative Reaktionen, das heißt eine starke Absonderung von Schleim in den Bronchien. Und das ist durchaus ein wirklich schweres Krankheitsgefühl wie bei einer Grippe. Und tatsächlich ist es eine allergische Überreaktion in einem sehr ausgeprägten Maße. Und das erfordert natürlich therapeutisches Eingreifen.
Und allergische Reaktionen kannte man schon vor 3000 Jahren, da wurden sie schon beschrieben. Da kannte man auch schon die Zusammenhänge zwischen Hauterkrankungen und bestimmten Nahrungsmitteln.
Ja, also gerade in den alten Schriften findet man sehr interessante Hinweise auf Erkrankungen, die man heute vielleicht wissenschaftlich besser deuten kann, aber wo man weiß, das Wissen der Antike und des Altertums war nicht schlechter. Es war nicht so präzise wissenschaftlich fundiert,
Ist denn jetzt ein Mensch, der unter einer unverträglichen Nahrungsmittelunverträglichkeit leidet, infektanfälliger, Herr Groß?
Das kann durchaus sein, denn wenn es innerhalb des Verdauungstraktes zu allergischen Reaktionen kommt, kann man davon ausgehen, dass die gesamte Funktion, vor allen Dingen im Darm, auch gestört ist. Und das bedeutet dann, dass wiederum auf dieser Überreaktion, auf dieser allergischen Überreaktion sich auch wieder andere allergische Bereiche aufbauen können, ob das jetzt Kreuzallergien sind oder ob das dann ein weiterführender Prozess ist. Innerhalb des Immunsystems, wenn Störungen vorliegen, erfordert das in den allermeisten Fällen auch ein korrigierendes Eingreifen. Bei leichten Sachen kann man sich hin und wieder selber mal helfen. Es gibt verschiedene immunsuppressive Wirkstoffe. Das ist zum Beispiel Schwarzkümmelöl. Es gibt aber auch Fälle, wo man sagt, das muss jetzt wirklich behandelt werden, weil aufgrund der Erfahrungsmedizin weiß man, dass es weitergehen kann. Ein Beispiel dafür ist das absteigende Asthma, also Menschen, die zum Beispiel eine chronische Rhinitis haben, chronischer Schnupfen, chronische Sinusitis, also immer wiederkehrende Nasennebenhöhlenentzündungen, das sind absteigende Infekte. Es kann sein, dass nach einigen Jahren das bis in die Lunge absteigt, durch diese permanente Konfrontation mit diesen Bakterien zum Beispiel. Und da entwickelt sich dann das sogenannte allergische abgestiegene Asthma. Und sowas muss man im Sinne der Prävention, also der Vorsorge, rechtzeitig behandeln und nicht erst, wenn es dann schon soweit ist.
Und gesprochen haben wir darüber schon vor ungefähr 8 Jahren, Allergien, wenn unser Immunsystem Alarm schlägt. Für alle, die die Sendung noch einmal nachhören möchten, der CD-Dienst schickt sie Ihnen gerne zu oder nehmen Sie das Radio Horeb Podcast-Angebot in Anspruch. Das Immunsystem von Infektanfälligkeit bis Allergien, das ist unser Thema heute. Und üblich ist es, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie in der Gesundheitssendung anrufen können in der Naturheilpraxis, um mit unserem Gast ins Gespräch zu kommen. Was sind Ihre Hausrezepte? Wie helfen Sie sich besonders? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Fragen haben Sie an meinen heutigen Gast? Rufen Sie an, kommen Sie ins Gespräch mit Andreas Groß. Und die Erfahrung zeigt oftmals, die Frage, die Ihnen auf dem Herzen liegt, betrifft oftmals sehr, sehr viele Hörer. Also seien Sie ermutigt, Ihre Frage zu stellen. Bis dahin, gleich hören wir Musik und dann geht's weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie hören die Naturheilpraxis hier bei Radio Horeb, das Immunsystem. Darüber sprechen wir mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich hier einzubringen mit Fragen, mit auch Erfahrungen, die Sie gemacht haben, welche Mittel Ihnen besonders helfen. Hausmittelchen hat Andreas Groß angesprochen. Frau Schulz, Sie haben uns erreicht aus Neudettelsau. Grüß Sie Gott.
Guten Ratschläge und für alle ihre Vorträge. Und jetzt habe ich ein Problem in der Familie. Meine Tochter ist schon 50 Jahre fast und hat schwere Abszesse, hat 3 schwere Abszesse hintereinander. Der dritte musste 4-mal operiert werden, weil er immer wieder nachgeeitert hat. Und ganz tief mit Vollnarkose mussten immer die Abszesse operiert werden. Mhm. Und ein Arzt hat gesagt, das wäre das Immunsystem. Mhm. Und es ist auch das Blut untersucht worden. Also es ist festgestellt worden, dass sie Streptokokken, ich denke Aureus hat. Mhm. Das wäre normal, hat der Operateur gesagt.
Das ist ein Bakterium. Hören wir mal, was unser Gast dazu sagt. Abszesse ist auch Anfälligkeit für Abszesse. Gibt es Menschen, dass sie auftauchen an verschiedensten Körperstellen?
Ja, ja. Also es gibt tatsächlich Menschen, die hatten in ihrem Leben nie und nirgends irgendwo einen Abszess. Und dann gibt es Menschen, die haben regelrecht die Tendenz.
Vielleicht, dass Sie kurz erklären, was ein Abszess ist.
Ein Abszess ist im Grunde genommen ein eingekapselter Prozess. Er kann innerhalb des Körpers angesiedelt sein, an den Eierstöcken, an den Organen, auch in den Knochen. Ein Abszess kann von innen nach außen eine Fistel bilden. Das hat dann den Vorteil, dass zum Beispiel toxische Substanzen von Erregern, es wurde gerade der Staphylococcus aureum beschrieben, das ist ein sehr starker Erreger, der bei Kontakt mit der Haut zum Beispiel zu Krankheiten führen kann. Staphylococcus aureus macht zum Beispiel Impetigo contagiosa, eine meldepflichtige Erkrankung. Und der Name aureus deutet auch auf Gold hin. Das heißt, er führt oft zu solchen goldgelben Krusten. Das heißt, die Lymphe verfärbt sich dann so goldgelb. Und es gibt auch im Volksmund genannt dann die sogenannte Borkenflechte. Und wenn es zur Infektion kommt, es gibt ja sogenannte multiresistente Keime, da zählt eben dieser Staphylococcus aureus dazu, kann es sein, gerade bei diesen bakteriellen Erkrankungen, wenn viel Antibiotika vorher gegeben wurde, dass das Immunsystem auf diesen Erreger überhaupt nicht mehr reagiert. Das heißt, man muss schauen, dass der Körper in allererster Linie entgiftet wird. Also Abszesse haben in den meisten Fällen auch immer eine toxische Belastung zugrunde. Das bedeutet, dass der Körper es nicht schafft, seine gesunden Heilungsprozesse in Gang zu setzen und diese Abszesse auszuheilen. Früher sprach man oft von der Dyskrasie, also dem schlechten Blut, der Lymphe, wo das Phlegma, der Schleim oder auch die Melange, die Schwarzgalle im Blut ist. Und wir hatten jetzt in der Praxis vor einigen Tagen wieder Aderlass nach Hildegard. Und man sieht dort tatsächlich, wie unterschiedlich das Blut aussieht, auch anschließend in der Blutschau. Und es gibt immer wieder Patienten, wo man sagt, das ist die klassische, auch von Hildegard damals beschrieben, diese Dyskrasie, das schlechte Blut. Und Abszesse erfordert immer eine, wie soll man sagen, generalisierte Behandlung, das heißt eine umfangreiche Behandlung. Da geht es jetzt nicht nur zum Beispiel bei Hautabszessen um eine Wundpflege, sondern es geht tatsächlich um die Aktivierung der Nieren, damit Säuren rauskommen. Es geht um die Aktivierung der Leber, damit gut entgiftet wird. Es geht eben um die Blutreinigung, das heißt Lymphe, Blut muss gereinigt werden. Und man muss immer schauen, ob es im Körper auch Störfelder gibt, zum Beispiel chronische Mandelentzündung, ob es Probleme mit den Zähnen gibt, sodass eben bestimmte natürliche Heilungsprozesse gar nicht in Gang gehen können. Aber abschließend zum Thema Abszess. Es gibt durchaus auch Tendenzen, wo man sagt, wenn ein Mensch ein psychisches Erlebnis hatte, da kann er ein Schreck, ein Schock zum Beispiel, anschließend auch einen Abszess bilden. Also in der Fachzeitschrift stand dort mal, da sind das diese eingekapselten, nicht gelösten Konflikte, die sich dann im Körper irgendwo zurückziehen und eine Kapsel bilden. Oder eben diese rein auf der körperlichen Ebene, ja, toxischen Belastungen.
Dankeschön. Danke auch für Ihre Frage. Alles Gute für Sie und auch Ihre Tochter. Das war die Beantwortung der Frage von Frau Schulz aus Neu-Dettelsau. Nun gehen wir nach Ankum mit der unserer Aufmerksamkeit. Frau Fechler ist am Telefon dort. Grüße Gott, guten
grüß
Morgen.
Grüß Gott, Frau Böhler, grüß Gott, Herr Groß. Mhm. Ich habe mal eine Frage, wenn man ins Altenheim geht oder ins Krankenhaus, da hängen ja diese Behälter mit diesen Desinfektionsmitteln, mhm, also gegen diese Viren und alles. Und wenn ich dann davon was nehme, da habe ich einmal solch eine, ich nehme auch nichts mehr davon, soll ich eine Allergie bekommen, sonst bin ich nicht penibel als Bauerntochter. Und das ganze Gesicht war gerötet und es war also tat weh und bis zu den Augen rauf. Wie kann denn in solchen Mitteln, die eigentlich schützen sollen, so etwas sein, worauf man dann so reagiert? Das ist das Erste. Das Zweite, ich habe von einer Kräuterfrau gehört, da bei Radio Maria, wenn man heiße Milch, war doch auch immer so ein Mittel mit Honig. Ja. Und die sagte dann, nein, die Milch musste lau sein, sonst wäre das schädlich, wenn das der Honig in die heiße Milch kommt, da löst sich irgendwas auf. Das Dritte, wenn ich also länger dann den Rosenkranzer bete im Altenheim, nicht hier in der Gruppe, wo alle mitbeten, dann tut mir die rechte Seite immer sehr weh hinterher. Das müssen die Stimmen oder irgendwas sein. Ich mache es ja trotzdem, also beten und singen und dann auch in einer anderen Lautstärke, weil die alten Menschen ja auch sehr viel schwerhörig sind, sehr oft. Mhm. Und sie beten ja nicht so mit, sie hören zu, sind dabei und das ist auch schön. Also kann man da irgendwas gegen tun, wäre ja, oder irgendein Mittelchen für diesen, sind ja nicht direkt die Halsschmerzen, die man sonst so hat, wenn irgendwas entzündet ist da. Mhm. Ja, Dankeschön.
Gut, also zwei große Themen einfach. Einmal die Stoffe in Desinfektionsmitteln oder auch, es können auch andere Mittel sein. Das kennen bestimmt auch die ein oder anderen. Man benutzt eine Handcreme oder irgendetwas anderes, was einem eigentlich gut tut und man reagiert allergisch. Im Fall von Frau Fechler war es das Desinfektionsmittel.
Also das sind klassische Kontaktallergien. Natürlich sind es erstmal desinfizierende Mittel, die die ganz normale, natürliche Besiedlung von Bakterien, Viren, Pilzen auf der Hand erst einmal eliminieren und abtöten sollen, damit eben genau in diesen Krankenhäusern oder in Altenheimen und so weiter die Gefahr der sogenannten MRSA-Keime reduziert wird. Also das sind diese multiresistenten Staphylococcus aureus-Keime zum Beispiel, auch als Hospitalismus bekannt. Es gibt auch Bakterien, die dann speziell im Darm sich ansiedeln. Das sind wieder die Clostridien species oder Diffizile hauptsächlich. Und man will natürlich dort verhindern, dass es zu dieser Ausbreitung von Infektionen kommt. Allerdings, man weiß, umso mehr man desinfiziert, umso mehr antibiotisch behandelt wird, umso mehr Resistenzen entstehen. Also dieser Schuss geht früher oder später nach hinten, das weiß man ja. Dann hatten Sie das angesprochen wegen der Milch. Also es ist natürlich ein altes Heilmittel, warme Milch mit Honig. Ob die Milch jetzt gekocht hat oder warm sein muss, die Frage kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Aber die warme Milch mit Honig hat man früher eingesetzt, wenn Menschen zum Beispiel verschleimt waren. Milch selber ist als Getränk nicht so gut geeignet, vor allen Dingen bei Menschen mit blauem Auge, weil die Milch ist ja die sogenannte Kuhlymphe. Ein Mensch mit einem blauen Auge ist der sogenannte, von der Konstitution her, der sogenannte Lymphatiker, und wenn er Milch trinkt, vermehrt es den Schleim zusätzlich. Aber der positive Effekt entsteht dann in der Kombination mit dem Honig. Einerseits, wenn der Schleim sich vermehrt, wird er aber auch flüssiger, er löst sich besser, er kann zum Beispiel abgehustet werden. Und der Honig hat natürlich durch seine antimykotischen oder antibakteriellen Wirkstoffe dann auch noch eine immunologische Unterstützung. Also man muss immer für sich selber probieren, bringt mir das was? Es ist ein altes Hausmittel, aber es ist in allererster Linie nur mal so ein unterstützendes Mittel. Und es muss jeder für sich dann rausfinden, ist es das, was mir wirklich hilft, ja, oder greife ich auf andere
ja,
Methoden.
Ja, und das Kalziumanteil in der Milch, Kalzium wird ja auch gerade bei Allergien eingesetzt.
Ja, also interessanterweise ist, wenn man das genau anschaut von der Zusammensetzung der Milch, der Kalziumgehalt in der Milch gar nicht so hoch. Da hat zum Beispiel Basilikum noch mehr Kalzium. Aber trotz allem diese Kombination der Eiweiße, Fette und der einzelnen Mineralien hat immer auch eine gewisse unterstützende Wirkung. Aber wie gesagt, rein konstitutionell kann es durchaus sein, dass ein Mensch mit dem blauen Auge, der Lymphatiker, wenn er Milch konsumiert, Verschlechterungen bekommt.
Gut. Jetzt die Stimmbänder, die letzte
Das Thema
Frage
mit den Stimmbändern, das kann eine rein individuelle Überlastung sein. Die Stimmbänder selber, wenn sie überlastet sind, das merkt man daran, nicht unbedingt an den Halsschmerz, sondern auch an der veränderten Stimme. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja Sprays, es gibt ja auch gewisse Tees, die man dann trinken kann, um die Stimmbänder wieder zu pflegen. Denken wir nur an den Salbeitee oder auch an Kamilleninhalationen. Aber es ist schon bekannt, dass Menschen, wenn sie lange oder laut beten oder singen, dass sie dann durchaus auch Anfälligkeiten bekommen. Das ist auch wieder konstitutionell unterschiedlich und sicher nicht bedenklich, es sei denn, es wäre irgendwo eine chronische Entzündung im Hals, das kann in der Mandel sein, die dann durch diesen starken, lauten Stimmeinsatz aktiviert wird oder gereizt wird.
Ja gut, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Fragen und Ihren Anruf. Herr Lohkamp hat uns erreicht hier in der Lebenshilfe in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb aus Gelsenkirchen. Rufen Sie an. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Groß. Ich bin voller Dankbarkeit jetzt hauptsächlich dafür, dass Sie mich behandelt haben. Ich habe natürlich schon oft ins Fettnäpfchen getreten, und zwar zum Beispiel bei Ärzten hier, die mir andauernd von Säureblocker sah. Schreiben wollten, den ich immer konsequent abgelehnt habe, noch nie genommen habe, zum Beispiel nur mal. Aber auch in der Gemeinde, wenn ich jetzt dort in der Gemeinde den Brüdern und Schwestern gesagt habe, also man muss zuerst ein Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen, wie Hildegard das sagt, dann findet man den richtigen Freund, dann findet man den richtigen Arzt, dann findet man den richtigen Ort, München und so weiter. Das ist ja alles ganz unwahrscheinlich.
Dankeschön, dass Sie ja den geistlichen Aspekt hier mit einbringen. Gerade wenn das Immunsystem geschwächt ist, sagen wir ja auch, dass innere Einkehr, gerade ein ruhig halten, ein sich besinnen, ja auch von größter Wichtigkeit ist.
Also es gibt da tatsächlich ganz klare Erkenntnisse, die auch wissenschaftlich nachvollziehbar sind. Es gibt den Bereich der Psychoimmunologie. Mhm. Wir wissen heute, wenn wir den sogenannten nitrosativen Stress ausgesetzt sind, einen starken, vielleicht auch länger anhaltenden emotionalen Stress, dass dies eine Störung bis innerhalb der Zellen bewirken kann. Es kommt zur Bildung von den sogenannten freien Radikalen. Also nicht nur durch die sogenannte Oxidation, also wenn einer raucht, wenn einer viel Alkohol trinkt oder sich schlecht ernährt, wenig bewegt, da bilden sich sehr viele aggressive freie Radikale, sondern auch durch emotionale Prozesse bilden sich im Körper sogenannte Giftstoffe, die im Endeffekt einen Mensch auch emotional schwächen können. Denken wir nur an die Sendung, das chronische Erschöpfungssyndrom. Da habe ich auch darüber gesprochen, über Menschen in Helferberufen, in emotional stark belasteten Berufen oder familiären Situationen, dass die durchaus in eine Erschöpfung gehen können. Das bedeutet, dass das Gebet sowohl für die Behandler für sich selber auch, also auch beten um die Gnade, dass man erfolgreich arbeiten kann zum Wohle des kranken Menschen, beten auch für die Kranken, dass Heilungsprozesse in Gang gesetzt werden und sich auch immer darüber im Klaren sein, dass nicht wir als Behandler wirklich die Heilungsprozesse bewirken, sondern dass wir nur als eine Art Reiz, aus einer Art Impuls auf unser Selbstheilungspotenzial einwirken, was im Endeffekt dann dazu führt, dass unser gottgegebenes Selbstheilungspotenzial in eine Art Korrekturmechanismus umschaltet. Das heißt, wenn ich eine Spritze gebe oder osteopathisch einen Wirbel einrenke, so setze ich den Körper einen Reiz, auch mit pflanzlichen Wirkstoffen über einen Tee, und auf diesen Reiz reagiert dann der Organismus. Sie hatten angesprochen, diese Säureblocker, die werden ja sehr, sehr oft verschrieben und viel, viel zu häufig und zu lange angewendet. Diese sogenannten Protonenpumpenhemmer zählen ja zu den Inhibitoren, das heißt zu diesen unterdrückenden Mitteln. Das heißt, diese Präparate, Omeprazol, Pantoprazol, das sind so die Klassiker, unterdrücken die Magensäure. Das bedeutet, dass wir Bezug nehmend auf das Thema der Sendung schon wieder einen Immunschutz dadurch verlieren, denn 90% der Erreger, die wir über den Magen aufnehmen, auch mit der Nahrung und über den Mund, werden über die Magensäure abgetötet. Wird die Magensäure abgeschwächt, haben wir einerseits den Immunschutz nicht mehr und wir verlieren tatsächlich auch Vitamin B12.
Danke für Ihren Anruf und Ihre Stichworte der spirituellen Verwurzelung und auch auf den Säureblocker, weil Säureblocker werden doch sehr, sehr häufig verschrieben. Ich denke, das ist etwas, was man einfach wissen sollte. Dankeschön. Aus Bruckberg, das liegt bei Landshut. Da hat uns jetzt Frau Stengel erreicht. Sie sind schon länger in der Leitung. Danke für Ihre Geduld. Guten Morgen.
Guten Morgen. Das ist kein Problem. Das Mittagessen ist gekocht. Aber ich finde die Sendung so interessant. Und da versetze ich mich wieder in meinen alten Beruf, und zwar Altenpflege. Mhm. Und wir hatten da einige Heiminsassen, die hatten große Wunden. Denen wurde das Bein amputiert. Wir bekamen sie mit einem faustgroßen Loch am Bein. Aha. Und wir hatten wirklich alles getan, um diese Wunde, das Nässen zu stillen. Es half nichts. Wir hatten dann, also meine Chefin, die hatte dann den Gedanken, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt Honig, nur reinen Bienenhonig vom Imker, also vom Dorf selber. Aha. Wir hatten diese Wunden mit Honig ausgeschmiert, also ich sage jetzt mal geschmiert, weil wir brauchten da jeden zweiten Tag ein Glas Honig. Und diese Wunde heilte zu. Es kam dann unser Hausarzt. Unser damaliger Hausarzt vom Heim, der hatte dann noch eine kleine Drainage gelegt. Es lief nichts mehr raus. Mhm. Diese Wunde war ist zugeheilt. Die war dann wie eine Rose.
Also haben wir als Tipp,
Es ist ein gutes Beispiel für diese alte Erfahrungsheilkunde. Mhm. Gerade in der Wundpflege ist das Wissen oft verloren gegangen, es wird ignoriert. Und es gibt sehr viele Pflanzen, die eine durchaus bessere Wundheilungstendenz mit sich bringen, als vielleicht diese klassischen Wundauflagen, die nur antibiotisch wirken. Man will natürlich schnell verhindern, dass es zu Infektionen kommt. Aber diese alten Wundpflanzen, also wenn man in diesen Fachbüchern nachschaut, äußerliche Anwendung von Heilpflanzen, man ist immer wieder erstaunt, ob das jetzt Zwiebel ist, ob das die Behandlung ist mit Meerrettich oder eben auch, wie gerade gesagt, mit Honig. Schon erwähnt auch der Spitzwegerich, das sind die Klassiker, die wurden seit Jahrtausenden angewendet. Und man muss ja davon ausgehen, die Menschheit hat ja durch diese Methoden überlebt. Wir haben die Eiszeit überlebt, wir haben Trockenzeiten überlebt, wir haben viel, viel lernen können in vergangenen Jahren durch die Schlachten und Kriege, so furchtbar wie sie waren. Mhm. Aber medizinisch hat es dann auch wieder viel Erkenntnisse mit sich gebracht, speziell in der Wundpflege. Und es ging damals alles nur mit diesen Heilpflanzen und zwar erfolgreich.
Dankeschön, dass Sie uns von Ihrer Erfahrung erzählt haben. Bienenhonig als ein Wundheilmittel. Dankeschön. Frau Fuchs aus Bad Wörishofen.
Aber Fuchs mit O.
Fuchs.
Frau Fuchs, ja, ja. Verzeihung. Ja. Hallo, Frau Fuchs.
Ja, grüß Gott. Hallo, ich grüße das Team. Zum Thema Abszess hätte ich was zu sagen.
Gerne.
Die erste Frage, gibt es einen Unterschied? Man bezeichnet es ja auch als Verunkel.
Mhm.
Ist es ein Unterschied zwischen Verunkel und Abszess? Das weiß ich nicht.
Also,
aber ich hatte als Kind, also ich war damals, es muss 49 oder 50 gewesen sein. Ich weiß halt, dass ich schon im Gymnasium war. Ich bin Jahrgang 36. Und wir sind also Sudetendeutsch, heimatvertrieben und haben also Lager und sowas alles mitgemacht. Die Ernährung war sehr schlecht, die Wohnverhältnisse waren schlecht. Und ich hatte also Abszess, hat man gesagt, und zwar am Gesäß.
Mhm.
Und dann hat es geheißen, wenn einer kommt, es gibt 7. Und meine Mutter hat es nur behandelt mit Leinsamen. Leinsamen gekocht, der sieht dann aus fast wie Froschleich, so richtig glabrig so. Und es so warm wie möglich, wie man es nur vertragen kann, auflegen.
Mhm.
Und immer wieder und immer wieder. Und dann hieß es immer, ich konnte ja nur auf dem Bauch liegen. Und bis der nächste, und einer war weg und der nächste hat sich angezeigt. Und es waren wirklich 7.
Mhm.
Direkt auch in der Gesäßfalte hatte ich einen. Es war furchtbar schmerzhaft.
Das glaube ich, das ist hochschmerzhaft.
Ist ja hoch entzündet und es wurde ganz dick und bis es dann, und dann hieß es, also man muss so lange das machen, bis der Stock rauskommt. Das bildet sich dann wie ein gelber Pfropf, ein Eiterpfropf, und da darf man auch nicht drücken, das weiß ich auch, sondern nur so ein bisschen wie nach der Seite ziehen, ganz vorsichtig. Und es gab dann wirklich wie ein Blub und da kam wie ein Pfropf raus.
Ja, das ist der Kern.
Und es war richtig eine Vertiefung auch da drin. Und dann fiel das in sich zusammen. Man hat dann noch weiter Leinsamen aufgelegt und ist zugeheilt. Und ich habe die 7 aushalten müssen. Aber nur mit dem Leinsamen hat meine Mutter das ausgeheilt.
Nun ist es so, es gab ja damals, gerade in diesen extremen Zeiten, oft gar keine anderen Möglichkeiten. Und Gott sei Dank ist auf dieses alte Mittel zugegriffen worden. Leinsamen wirken ja äußerlich als eine Art Zugsalbe. Und speziell der Verunkel, man könnte ihn vereinfacht gesagt schon gleichsetzen mit einem Abszess. Ein Verunkel entsteht ja meistens im Unterhautgewebe, zum Beispiel durch Eindringen äußerer Bakterien. Furunkulose gibt es auch einen Begriff, das sind Menschen, die haben definitiv die Neigungen. Also ich hatte eine Patientin, die war längere Zeit auf Missionsreise im Ausland und sie hat dort wahrscheinlich sehr viele Krankheitserreger oder auch Toxine aufgenommen und sie kam dann mit sehr ausgeprägten Furunkeln, die dann aufgeplatzt sind, eitrig, blutig. Es war sehr heftig, danach waren die Schmerzen weg, aber es gibt Furunkel, die haben den sogenannten Splitterschmerz. Das ist ein extrem stechender Schmerz und es ist richtig, nicht drücken, weil man kann dann diese innere Sekretion, also diesen inneren Substanzen in das Lymphgefäß einpressen und das kann dann zu einer Blutvergiftung führen. Also Leinsamen war ein Mittel. Man hat auch genommen Boxhorn-Kleesamen als Auszugsmittel. Oder es gibt auch diese Zugsalben, diese schwarzen Teersalben, wie man auch gesagt hat. Das wurde alles genommen, um definitiv diese Erreger und diese Furunkel nach außen abzuziehen. Und man weiß aber auch, dass Menschen zum Beispiel, die in solchen extremen Situationen sind, auf der Flucht, Vertreibung, und das ist ja heute das Thema des Tages auch immer wieder, dass Menschen unter extremen Bedingungen auf der Flucht sind und auch ihr Immunsystem dadurch stark belastet wird. Und jetzt könnte man sagen, wenn man wenig isst, vielleicht viel Stress hat und friert und so weiter, dass man dort erst recht krank werden müsste. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern das Immunsystem erkennt, ich bin jetzt in einer extremen Lebenssituation, ich kann es mir nicht leisten, jetzt krank zu werden. Und da wird das Immunsystem durch psychologische Faktoren so stark mobilisiert wie sonst nicht. Und wir kommen durch extreme Zeiten durch. Mir hat einmal nur aus Beispiel ein Patient erzählt im Krieg, dass er tagelang im Winter immer wieder durch das Wasser durchlaufen musste und sie haben nachts draus geschlafen. Sie hatten minus 15 Grad und mussten am nächsten Tag wieder durch das Wasser und die Kleidung ist also auch nie richtig getrocknet. Und er hat gesagt, keiner ist krank geworden, keiner hat den Schnupfen, sie sind alle durchgekommen. Aber erst dann, wo sie ihr Ziel erreicht haben, waren alle sehr, sehr krank. Da sagt das Immunsystem so, jetzt fahre ich runter, jetzt muss ich regenerieren. Und das kennt man aus der Psychoimmunologie. Wir pushen uns hoch, wir sind leistungsfähig, wir werden nicht krank. Und am ersten Urlaubtag, dann liegen wir im Bett und sind erkältet.
Und brauchen den Urlaub zum Auskurieren.
Genau.
Dankeschön, Frau Fox, dass Sie auch Ihre Erfahrung mit der Leinsamenauflage, die Ihre Mutter bei Ihnen angewandt hat während der Vertreibungszeit, dass Sie dies mit uns geteilt haben. Ja, das ist auch unser Anliegen hier in der Naturheilpraxis bei Radio Horeb, dass wir einfach auch altes Wissen wieder aktivieren, dass gerade das Wissen der Naturheilkunde, der traditionellen abendländischen Medizin, dass diese Schätze wieder auch gehoben werden. Eine nächste Hörerin darf ich begrüßen. Guten Morgen, grüße Gott, schön, dass Sie angerufen haben.
Vielen herzlichen Dank. Dann habe ich eine Frage, und zwar, es wurde Schwarzkümmelöl angesprochen, ja. Als Mittel gegen Heuschnupfen. Da ist die Frage, wie wird es angewendet? Dann wurde das Nasenrödern angesprochen. Da ist die Frage, welche Öle verwendet man da und wie häufig macht man das?
Ja.
Und wenn die Möglichkeit noch besteht, hätte ich noch eine Frage zur Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Gibt es da auch ein Heilmittel gegen diese Hashimoto-Antikörper, wie man die ein bisschen reduzieren kann?
Also, drei Fragen, Sie kriegen drei Antworten.
Super, vielen Dank.
Schwarzkümmelöl ist ein, man könnte sagen, für das Immunsystem ein beruhigendes Öl. Es gibt es als Kapseln, es gibt es als Tropfen, dass man das zum Beispiel in Flüssigkeiten einmischen kann. Es ist mit Sicherheit kein, wie soll man sagen, alleiniges Mittel, sondern es ist ein Mittel, was man anwenden kann im Sinne der Schadensbegrenzung. Also mir hatte jemand erzählt, dass er eine Fahrt gemacht hat auf einer Hochzeitskutsche und er wusste genau, dass seine Frau dort allergisch reagiert, weil sie Probleme hatte mit den Pferdehaaren. Und sie hat vorsichtshalber, damit eben dieser Tag gut weiterging, Schwarzkümmelölkapseln genommen in der angegebenen Dosis und sie hat keinerlei Probleme gehabt. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel auf Tierhaare, Katzenhaare zum Beispiel reagieren oder auch auf Pollen. Und Schwarzkümmelöl kann dort das Immunsystem sozusagen beruhigen. Natürlich erfordert je nach Schwere der Symptomatiken, dann die Behandlung auch oder die Selbsthilfe doch auch dann andere Mittel. Zur Frage 2, Naserödern, also eine alte Methode. Es gibt im Handel sogenannte Nasenreflexöle. Es gibt die Variante Forte, die sind etwas stärker. Es gibt Miete, das sind milde Öle. Dort sind hauptsächlich ätherische Öle drin. Das kann Rosmarin sein, das kann Eukalyptusöl sein oder Minzöle in einer bestimmten Kombination. Und ich habe für mich ein eigenes Öl einfach kreiert aufgrund meiner Erfahrung, mit dem ich persönlich bei mir immer gut arbeiten kann. Man setzt es hauptsächlich ein im Akutfall, das heißt zum Beispiel akute Bronchitis, akute Nasennebenhöhlenerkrankung, um die Sekretion in Gang zu bringen. Das bedeutet eine vermehrte Schleimabgabe, die Atemwege werden wieder frei, die Bronchien werden auch entkrampft, zum Beispiel wenn Thymianöl mit drin ist. Und es kommt einfach zu einer besseren Belüftung und diese Nasenreflexzonen, also das heißt diese Areale, die innerhalb der Nase stimuliert werden, wirken zum Beispiel auch über diesen Nervus phrenicus, das heißt den Zwerchfellnerv, so dass man dort eine positive Wirkung auch auf den gesamten Atemtrakt hat. Also im Sinne der Akutbehandlung ist es gut. Chronisch, muss ich sagen, habe ich wenig Erfahrung, weil das macht natürlich einen längeren Zeitraum, nimmt es in Anspruch. Und wir leben heute alle in einer schnellen Zeit. Also die meisten Rückmeldungen kamen immer von Patienten, die das gekannt haben und gesagt haben, bei dieser ein oder anderen Erkrankung oder bei den Beschwerden setze ich das mit Erfolg ein. Zur dritten Frage, Hashimoto-Thyreoiditis, das heißt, es ist eine Autoimmunreaktion, wo sich Antikörper gegen körpereigenes Gewebe richten, in dem Fall gegen die hormonbildenden Zellen der Schilddrüse. Alle Autoimmunerkrankungen, sie werden ja auch oft als autoaggressive Erkrankungen beschrieben, zeigen natürlich auch schon in der Beschreibung, dass es dort um einen Konflikt geht. Aus meinen Beobachtungen heraus ist es erst einmal so, dass das sehr häufig Frauen betrifft, und zwar deswegen, weil das Immunsystem einer Frau 7-mal höher auf autoaggressive Prozesse reagiert wie bei einem Mann. Das liegt einfach daran, dass sowohl der Eisprung wie auch das Abstoßen der Gebärmutterschleimhaut beim Einsetzen der Menstruation autoimmunologische Prozesse sind. Das heißt, dort kommt es zur Abstoßung von körpereigenem Gewebe im Sinne einer Autoimmunreaktion. Und deswegen sind Frauen für Autoimmunerkrankungen auch viel mehr prädestiniert wie Männer. Das zum einen. Und zum anderen ist es einfach so, wenn ein Mensch unter emotionaler Anspannung ist, wenn er in Aggressionen kommt oder ein Bedürfnis hat nach Abwehr und Verteidigung, und dieses aber nicht praktiziert, weil er zum Beispiel die Gunst seines Gegners, seines Chefes, seines Ehepartners, wie auch immer, nicht verlieren möchte und diese Emotion unterdrückt, kann es sein, dass es im Innersten, im seelischen Bereich einen Konflikt gibt. Und dann sagt der Körper ganz banal, okay, wenn die Schilddrüse nicht aktiviert werden darf, wenn die Emotion von Aggression zum Beispiel unterdrückt wird, auf Dauer zerstöre ich doch die Schilddrüse lieber selber und damit habe ich die Stresshormone, also speziell das Thyroxin, welches ja produziert wird, sogenannte T3, T4-Hormone, habe ich dann in einem, ja, ich produziere sie nicht mehr, sie sind in einem Mangel. Also da ist ein autoaggressiver Prozess im Sinne der Schilddrüsenentzündung, der Autoimmunerkrankung, auch eine Art Heilungsprozess. Unterstützen kann man das, es wird sehr häufig gegeben mit Selen, 300 Mikrogramm am Tag. Es gibt aber natürlich andere Methoden, man kann neuraltherapeutisch rangehen und diese Schilddrüse unterspritzen oder über bestimmte vegetative Regulationsmittel, das heißt bestimmte pflanzliche Substanzen, bestimmte Behandlungsmethoden, Eigenblut zum Beispiel. Da hat man die Möglichkeit, das Immunsystem, auch das emotionale System, also man sagt das vegetative System, zu regulieren, sodass die Schilddrüse nicht so übersteuert wird.
Dankeschön. Das war die Beantwortung auf die Frage einer Hörerin zu Schwarzkümmelöl, Naserödern und zum Hashimoto, einer Immunerkrankung ausgehend von der Schilddrüse. Eine letzte Hörerin können wir noch auf Sendung nehmen. Frau Liedl aus Murnau, bitte.
Grüß Gott zusammen.
Grüße Gott.
Wir kennen uns schon, ich war schon mal bei Ihnen.
Ja, der Name sagt mir was, Murnau sagt mir was.
Ah, okay. Aber ich habe eine andere Frage. Ich habe einen lieben Menschen und das Mädel hat Frostbeulen an den Händen. Also die Knöchel werden rot, aber jetzt nur im Winter, wenn es kalt wird. Das bricht dann, das wird dann ganz rau und werden die Gelenke leicht geschwollen und schmerzhaft. Was kann man da dagegen tun?
Also das muss man wirklich genau abklären, wo das herkommt, weil dieser Begriff Frostbeulen ist natürlich so ein volkstümlicher Name. Das kann eine vegetative Irritation sein. Das heißt, Kälte verstärkt zum Beispiel die Gefäße. Also das heißt, man nennt das Vasokonstriktion. Kälte verkrampft diese Gefäße. Es kann zusätzlich noch ein emotionaler Stress dazukommen. Es können aggressive Substanzen dazu führen, dass zum Beispiel die Durchblutung in diesen Arealen nicht richtig ist oder dass bestimmte Substanzen dort abgelagert werden. Man muss auch genau differenzieren. Frostbeule, gibt es dort eventuell auch Tendenzen zu gichtigen rheumatischen Erkrankungen?
Da ist untersucht.
Also wenn da nichts gefunden wurde, an dieser Stelle, ich bin da so ein alter Augendiagnostiker, ich suche ganz gerne im Auge die Krankheitszeichen. Also das ist ja eine sogenannte Hinweisdiagnostik und man muss das seriös einsetzen. Und es gibt aber tatsächlich konstitutionelle Merkmale. Man sieht im Auge zum Teil auch gewisse ererbte Tendenzen, sogenannte hereditäre Anlagen. Und da geht es sehr häufig auch um die sogenannte Konstitutionstherapie. Also das heißt, man schaut, was ist von der Konstitution her für eine Anlage da und kann sich eventuell auf der konstitutionellen Ebene so ein Phänomen, so ein Krankheitsbild zeigen. Also dies erfordert auf jeden Fall ein genaueres Hinschauen Und es gibt Möglichkeiten, äußerlich eventuell mit der einen oder anderen Salbe das zu lindern. Aber eines kann man von hier aus sagen, es ist ein generalisierter innerer Prozess.
Gut. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Liedl aus Murnau. Damit geht auch hier die Naturheilpraxis bei Radio Horeb zu Ende. Danke für die zahlreichen Anrufe. Danke für Ihr Interesse, dass Sie uns auch Ihre Zeit geschenkt haben. Und vor allen Dingen danke Ihnen, Herr Groß, unser Thema von Immunanfälligkeit bis Allergie. Wir haben über das komplexe Immunsystem gesprochen. Im Fokus lagen besonders Erkältungskrankheiten, was erste Maßnahmen sein könnten, aber auch, wie wir uns verhalten, wenn eine Autoimmunerkrankung vorliegt, wenn Allergien sich eingestellt haben. Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren, und für alle, die in das ein oder andere Thema noch mal intensiver einsteigen möchte, weil man sagt ja auch, die Gesundheit sitzt im Darm, gerade das Immunsystem. Im Sommer haben wir darüber gesprochen über Brennpunkt Darmgesundheit aus wissenschaftlicher Sicht und haben bewährte Heilmethoden. Darüber haben wir gesprochen im Sommer 2016. Alle Sendungen, auch von Herrn Groß, können heruntergeladen werden. Liebe Zuhörer, nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot bei Radio Horeb in Anspruch, www.horeb.org. Ich verabschiede mich mit diesem Hinweis von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.